Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge Deep Dark Hours. Schön, dass ihr reinhört, entweder wieder oder zum ersten Mal. Ich freue mich über jeden Hörer. Ich hoffe, die letzte Folge über den Djatloff Pass war genauso spannend für euch wie für mich. Über Instagram fragte mich svea.heuskel, ob ich auch die neuesten Erkenntnisse zu dem Fall mit eingebracht habe. Das habe ich in der Tat nicht. Ich kläre euch jetzt gern auf. 2018 wurde die Leiche von Solotarev exhumiert und der Fall noch einmal neu aufgezogen. Laut DNA-Untersuchung kann nicht genau gesagt werden, ob dies überhaupt Solotarev ist. Getestet wurde die DNA der Leiche anhand von Proben von der Großnichte. Da dies die mütterliche Seite ist, kann es durchaus normal sein, dass keine Übereinstimmungen gefunden werden. Anders wäre es bei der väterlichen Seite. Die Exhumierung fand überhaupt erst statt, weil viele Angehörige auf den Bildern des Vorfalls nicht Zolotarev erkannt haben. Der Körperbau wäre völligst anders gewesen und auch Zolotarevs Goldzahn fehlte. Stattdessen besaß die Leiche dort einen normalen Zahn. Ein Spezialist für Gesichtsrekonstruktion wies mit seinen Untersuchungen danach, dass die Leiche in 10 Punkten nicht mit dem Schädel Zolotarevs übereinstimmt. Also er hatte da alte Bilder von Solotarev verglichen mit der Leiche und konnte eben 10 Unterschiedlichkeiten feststellen. Und ja, da das einfach nicht Solotarev in dem Grab scheinbar war und auch alles ein bisschen schwammig ist, halten die meisten immer noch an der KGB-Theorie fest. Laut der hätte Solotarev ein Spion für die USA gewesen sein können, der versucht, in dem Gebiet Raketen zu beobachten. Und bei den Raketentests ist einfach etwas schiefgelaufen. Es kam zu einer Explosion und dies würde auch die panikartige Flucht aus dem Zelt erklären. Die Verletzungen der 9 Aufgefundenen bilden jedoch weiterhin ein großes Netz an Ungereimtheiten. Deformierte Hälse, fehlende Weichteile, komische Hautfarbe, mehrere Brüche und massive Blutungen. Sollte das jetzt nicht die Leiche von Solotarev sein, stellt sich nun die Frage, wo ist Solotarev? Und wer ist das in dem Grab? Sollte Zolotarev wirklich ein Spion gewesen sein, ist immer noch die Frage, wie alle zu Tode kamen. Vielleicht konnte Zolotarev sich retten und konnte zu seinem Auftraggeber zurückfliehen. Leider bleibt es aber weiterhin ein großes Geheimnis, da auch die ganzen Tests, die die jetzt gestartet haben, immer noch nicht abgeschlossen sind. Weiterhin wurde nun 2009 der Fall erneut aufgewühlt. Mit modernster Technik möchte man nun die radioaktiv verstrahlte Kleidung erneut prüfen. Ebenso soll die Erdoberfläche neu vermessen werden, um Raketen oder andere Einschläge ausschließen zu können. Neue psychologische Profile der 9 soll erstellt werden. Ebenso soll die Situation nachgespielt werden, um mögliche Abläufe zu testen. Zum Beispiel, ob alle 9 durch das Loch im Zelt auch herauskommen konnten. Ebenso prüft man die Distanz der Leichen zum Zelt, ob diese überhaupt bis zum Todeszeitpunkt zurückgelegt werden konnten. Insgesamt sind wohl 9 unterschiedliche Untersuchungen geplant. Bei Beginn wurde gesagt, die Ergebnisse sollen August 2019 vorliegen. Tja, leider konnte ich jetzt dazu keine weiteren Informationen finden. Vielleicht brauchen sie länger. Vielleicht werden sie nichts veröffentlichen, ich weiß es nicht. Aber wegen dieser ganzen Ungereimtheiten und dass immer noch keine richtigen Testergebnisse stattfinden, sondern vorhanden sind, habe ich das halt einfach, dieses Neuaufrollen ursprünglich weggelassen, weil es einfach zu ungereimt ist. Sollten weitere Ergebnisse da mal ans Licht kommen und ich irgendwas hören, dann informiere ich euch natürlich gerne. Ebenso solltet ihr mehr Infos dazu haben, immer her damit, dann können wir darüber reden. Ich diskutiere sehr gerne mit euch. Nun aber zum heutigen Fall der zweiten Folge Deep Dark Hours. Ich hoffe, ihr seid mindestens genauso gespannt wie ich. Vorab, ich habe wie beim letzten Mal auch ein paar Fotos für euch auf Instagram hochgeladen unter dem Account @deepdarkhourspodcast. Da könnt ihr gerne dann immer mal reinschauen. Heute möchte ich über den Fall von Kathleen Peterson sprechen, die tot auf der Treppe aufgefunden wurde. Am 9. Dezember 2001 abends in Durham, North Carolina, rief ihr Mann Michael Peterson völlig aufgelöst den Notruf an und berichtete, dass seine Frau Kathleen auf der Treppe gefallen und schwer verletzt sei. Die Retter finden die Frau dort in einer großen Blutlache am Fuß der Treppe und von Anfang an tun sich natürlich Zweifel auf, ob dies ein Unfall war. Zunächst zu Michael. Michael Ivor Peterson wurde 1943 bei Nashville, Tennessee geboren und studierte in Durham Politik- und Rechtswissenschaften. Nach dem Studium arbeitete er zunächst für das Verteidigungsministerium und heiratete seine erste Frau Patricia Sue. Später trat er dann den Marines bei und diente ein Jahr lang in Vietnam. Nach einem schweren Verkehrsunfall als Militärpolizist beim Einsatz in Japan wurde er dann 1971 als Kapitän aus dem aktiven Dienst ehrenhaft entlassen. Gemeinsam mit Patricia zog er daraufhin dann nach Gräfenhausen, Deutschland, wo Patricia als Grundschullehrerin am Luftwaffenstützpunkt der US Air Force arbeitete. Hier kamen dann auch seine Söhne Clayton und Todd zur Welt. Und zu den besten Freunden von Patricia und Michael zählten zu der Zeit Elizabeth und George Radcliffe mit ihren beiden Töchtern Margaret und Martha. George kam leider in einem Einsatz in Grenada ums Leben und nachdem auch Elizabeth 1985 starb, wurde Michael dann Vormund der beiden Mädchen. Nach der Scheidung von Patricia und Michael 1987 bleiben Clayton und Todd zunächst für ein paar Jahre bei Patricia, während Margaret und Martha mit Michael nach Durham zogen. Nach seiner Rückkehr in den USA fing Michael mit dem Schreiben an. Er veröffentlichte mehrere Romane zum Thema Vietnamkrieg. Zudem hatte er eine Kolumne in der Tageszeitung und berichtete da über die Missstände innerhalb der Polizei und Stadtverwaltung von Durham. 1989 zog Kathleen, eine erfolgreiche Managerin, zu Michael. Nach der Hochzeit 1997 zog Kathleens jüngere Tochter Caitlin dann auch nach Durham. Michael erreichte mit seinem Roman sowieso Bestseller und so konnten sie sich ein großes, teures Haus leisten. Bilder von dem Haus, beziehungsweise ein Bild von dem Haus, habe ich euch auch in Instagram hochgeladen, könnt ihr gerne mal schauen. Ist schon ordentlich. Kathleen und Michael schauten am Abend des 9. Dezember 2001 Filme bei einem gemütlichen Essen zusammen. Gegen 11, nachdem die Filme zu Ende waren, schnappten sie sich laut Michael die Weingläser, Teller ließen sie für morgen stehen, gingen in die Küche und öffneten eine weitere Flasche Wein und gingen raus. Laut ihm war es ein Abend mit schönem Wetter und 16 Grad. Und draußen am Pool redeten sie noch eine Weile und tranken gemütlich Wein. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Und irgendwann sagte sie, sie geht jetzt besser rein, weil morgen wohl eine frühe Telefonkonferenz ansteht. Michael blieb weiterhin draußen und wünschte ihr eine gute Nacht. Als Michael dann später um 2.41 Uhr hereinging, fand er Kathleen am Fuß der Treppe noch lebend und setzte den Notruf ab. Fast zeitgleich um 2.48 Uhr mit dem Rettungsdienst trifft dann auch sein Sohn Todd ein. Und nachdem der Rettungsdienst Kathleen in einer großen Lache Blut am Ende der Treppe vorfindet, können sie leider sie nur noch für tot erklären. Kurz nach 3 Uhr morgens trifft dann auch Detective Holland ein und sagt sehr schnell, dass die Menge an Blut ungewöhnlich ist für einen Treppensturz und ein Verbrechen hier an dieser Stelle nicht ausgeschlossen werden kann. Michael ist während diesen ganzen Untersuchungen absolut aufgewühlt und nervös, rennt von A nach B, ja, macht was am Computer, ist einfach ein bisschen sehr nervös. Todd telefonierte in der ganzen Zeit. Nach seinem Telefonat ist er der Erste, der eine Aussage gegenüber Detective Holland macht und teilt mit, dass Kathleen recht viel trank und Medikamente dazu nahm und die Treppe deswegen vermutlich herunterfiel. Detective Holland teilt beiden mit, dass sie als Verdächtige gelten. Ein Blutspurenexperte beschlagnahmte sofort die Kleidung von Todd und Michael und analysierte die Blutspuren im Haus. Man fand unter anderem an der Arbeitsplatte in der Küche Blutspuren, zudem zwei Weingläser, eins leer, eins voll, und am Schrank der Weingläser ebenfalls Blutspuren. Im Eingangsbereich vor der Haustüre fand man einen kleinen Blutstropfen. Dieser war nun ca. 15 Meter entfernt von Kathleens Leiche. Bei der Leiche bis in 3 Metern Höhe fand man Blut im Treppenabgang, jedoch nicht an der Decke. Candice, die Schwester von Kathleen, kam einen Tag später zur Planung der Beerdigung vorbei und war ebenfalls schockiert von dem vielen Blut. Sie war so schockiert, dass sie umgehend anfing, das Blut wegzuschrubben, damit es ihre Mutter, die ja dann auch zur Beerdigung kommen sollte, ja nicht sehen würde. Das Blut war bei Ankunft der Ermittler bereits angetrocknet, was bedeutet, das Blut müsste mal mindestens 30 Minuten alt sein. Also generell lässt sich einfach als Hauptpunkt sagen, es war verdammt viel Blut. Verdammt viel Blut. Ich habe auch dazu Bilder. die ich aber besser nicht hochlade. Also ich würde sagen, googelt selbst mal, da könnt ihr die Bilder sehen. Das ist fatal. Ansonsten überlege ich mir, ob ich eventuell die Bilder noch hochlade mit vorherigem Warnhinweis, dass sich nicht jeder anguckt, der ja da vielleicht ein bisschen schwache Nerven hat. Am 20. Dezember kam Michael Peterson dann in Untersuchungshaft. Die Kinder der Familie, insbesondere auch Kathleens Tochter Caitlin, verteidigen Michael von Anfang an und waren auf seiner Seite. Es zweifelte also keiner daran, dass dies ein Unfall war. Und einen Monat später wird Michael gegen 8.500 Dollar Kaution freigelassen und kehrt zu seiner Familie zurück, während seine Anwälte auf Hochtouren arbeiten. Bei der Autopsie fand man verschiedene Abschürfungen und Hämatome, Platzwunden an Nase und Stirn wie bei einem Sturz normal, fehlten aber komplett. Stattdessen hatte sie viele Kratzer bzw. kleine Schnittwunden, zudem Wunden an ihrem Hinterkopf. Die Gerichtsmedizinerin sah solche Wunden nie zuvor und teilte mit, dass diese für einen Sturz total untypisch waren. Caitlin und Candice, also Tochter und Schwester von Kathleen, stellten sich daraufhin gegen Michael, weil sie jetzt der Meinung waren, er hat vielleicht doch was damit zu tun. Die Gerichtsmedizinerin Radish sagte aus, dass der Alkoholgehalt im Blut von Kathleen so niedrig war, sie hätte sogar noch Auto fahren dürfen. Sie sagt ebenfalls aus, dass die Verletzungen nicht nach einem Sturz aussehen. Kathleen hatte Haarsträhnen in der Hand. Dies waren ihre eigenen, könnte zustande kommen, indem dass sich Kathleen selbst den Kopf hält zum Schutz. Laut Gerichtsmedizinerin Radish ist ein Mord hier wahrscheinlich. Die Verteidigung von Michael stützte sich jedoch auf die Autopsie, die Ungereimtheiten aufwies. Zum Beispiel hatte Kathleen keinerlei Hirnblutung, die eigentlich ja entstehen müssten, wenn dies eine Prügelattacke oder ähnliches gewesen wäre. Für sie sprechen die Fakten ganz klar gegen Mord. Ebenfalls gab es auch kein Motiv. Die Verteidiger waren der Meinung, dass die Ermittler einfach sofort gegen Michael wetterten, da auch seine Kolumnen über die Stadtverwaltung und die Polizei und die Missstände einfach auch nicht so gut ankamen und die ziemlich verärgert waren. Und sie versuchten wohl mit allen Mitteln, Michael als Schuldigen zu überführen. Michaels Verteidiger engagierten dann Henry Lee, einen Star-Forensiker, und sofort begannen die Arbeit. Währenddessen plädierten die Ermittler nach wie vor auf Mord und suchten nach der Mordwaffe. Ein langer, stumpfer Gegenstand, wie zum Beispiel ein Schürhaken. Candice, die Schwester von Kathleen, hatte ihr einen Schürhaken aus einem hohlen Messingrohr zum Durchpusten, um das Feuer zu entfachen, geschenkt vor einigen Jahren. Und dieser war jetzt wohl scheinbar verschwunden. Die Ermittler stellten das komplette Haus auf den Kopf, um den Schürhaken zu finden, und fanden gar nichts. Sie vermuteten nun, dass der Schürhaken aus dem Haus getragen wurde und damit natürlich auch dieser Blutstropfen vor der Haustür ein bisschen erklärbar wäre. Und ja, dass der Schürhaken einfach versteckt wurde, bevor die Rettungskräfte da eintrafen. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler zudem in Michaels Schreibtisch stapelweise homosexuelle Pornografie mit Militärbezug. Auf dem Schreibtisch lag eine ausgedruckte Unterhaltung mit einem Callboy, in der Michael versuchte, ein Treffen zu arrangieren. Auf einigen der Pornos befand sich ebenfalls Blut. Und wie ich ja schon am Anfang sagte, Michael war in der Mordnacht oder Todesnacht, sage ich mal viel eher, sehr ja, nervös und war unter anderem auch an seinem PC zugange. Da dies nun im Nachhinein als verdächtig erschien, beschlagnahmten die Ermittler den PC und starteten dann auch die Untersuchungen. Und dabei stellte sich heraus, dass Michael nach Kathleens Tod versucht hatte, viele Daten zu löschen. Die Techniker stellten dann insgesamt wieder 2500 pornografische Bilder wieder her. Nachdem dann die Finanzen der Familie überprüft wurden, fand man ebenfalls heraus, dass es Schulden gab, weil Michael seit 2 Jahren irgendwie keinerlei Einnahmen hatte. Und alles stützte sich nun so auf ja, Kathleens Managergehalt. Die Ermittler waren der Meinung, dass Kathleen in der Nacht an Michaels PC war, die Konversation mit diesem Callboy fand und Michael zur Rede stellte und die Beziehung beenden wollte. Und Michael soll dabei nur noch rot gesehen haben, weil er ohne Kathleens Geld aufgeschmissen wäre und brachte sie daraufhin um. Das wäre deren Motiv jetzt gewesen. Michael argumentiert aber dagegen, indem er berichtet, dass er gerade erst erfahren habe, dass seine Romane demnächst in Hollywood verfilmt werden sollen. Und deshalb hätte er an dem Abend auch mit Kathleen am Pool bei einem Wein darauf angestoßen. Während den Ermittlungen kamen durch einen Tipp dann weitere Hinweise zum Vorschein. Detective Holland bekam einen Tipp von Margaret Blair. Das ist die Schwester von Elizabeth Radcliffe, die damals die Nachbarin eben war und quasi die Mutter von Michaels Ziehtöchtern Margaret und Martha. Sie informierte, dass Elizabeth vor 17 Jahren ums Leben kam und dass die Ermittler sich doch bitte den Tod genauer anschauen sollten. Wir erinnern uns nochmal zurück. Damals waren Elizabeth und George sehr gute Freunde von Michael und seiner ersten Frau Patricia. Leider verstarb George 1983 bei einer Militärübung. Plötzlich stand sie dann allein mit Margaret und Martha da und sofort boten die Petersons Hilfe an. Und Elizabeth zog in die direkte Nachbarschaft. Und von da an halfen die Petersons dann bei der Klärung von finanziellen Angelegenheiten und generell. Also Michael kam auch öfters vorbei, brachte die Kids ins Bett und half einfach. 1985, am 24. November, sind Elizabeth, Margaret und Martha zum Essen bei den Petersons und Michael bringt sie anschließend nach Hause, was wohl absolut normal war. Früh morgens, am 25. November, entdeckt das Kindermädchen, dass die Eingangstür von Elizabeths Haus offen ist. Im Haus entdeckt sie dann die Leiche von Elizabeth auf dem Boden vor der Treppe in einer Blutlache. Sie beugte sich zur Leiche und merkte, dass der Körper noch warm war. Das Kindermädchen Barbara konnte sich das alles nicht erklären. Elizabeth trug noch ihre Stiefel und das im Haus. Und an der Wand neben der Treppe befanden sich Blutflecken. Es sah wirklich aus, als wäre was ganz Schlimmes passiert. Und sofort rannte sie rüber zu den Petersons und bat um Hilfe. Michael und Patricia kamen natürlich sofort mit. Er versuchte dann, ihren Puls zu fühlen und stellte fest, dass Elizabeth tot war. Er erzählte dann der Polizei, dass alles normal war, als er sie nach Hause brachte letzte Nacht. Und dass Elizabeth aber gesundheitliche Probleme hatte. Sie hatte oft starke Kopfschmerzen und durch diese hätte sie eventuell ohnmächtig werden können. Zudem hatte sie wohl eine Bluterkrankheit. Das würde dann das viele Blut erklären. Die Ermittler fanden dann auch keinerlei Einbruchsspuren oder Anzeichen für einen Kampf. Und kurz darauf wird die Todesursache dann bekannt gegeben. Einblutungen im Hirn lassen auf einen Schlaganfall schließen. Infolgedessen ist sie die Treppe heruntergestürzt. Man balsamierte ihren Leichnam dann ein, brachte diesen in die USA zur Beerdigung. Und in ihrem Testament überträgt sie die Vormundschaft von Margaret und Martha auf die Petersons. Dass Michael jetzt die Kinder aufnimmt, das wirkt zunächst sehr selbstlos. Klar, man denkt sich auch, das ist aber nett, er kümmert sich wenigstens weiterhin um die zwei. Ja, ist es auch. Es ist auch definitiv nett. Aber natürlich erhält er jetzt auch die hohe Waisenrente, die die Kids als Kinder eines verstorbenen Veteranen bekommen. Diese Zuwendungen wären erloschen, wenn er sie jetzt komplett adoptiert hätte. Und so behielt er lediglich weiterhin die Vormundschaft und hat sie nie adoptiert. Detective Holland ist natürlich erstaunt, nachdem er den Tod von Elizabeth nun genauer untersuchte. Zwei Frauen, die sich so ähnlich sehen, werden beide am Fuß der Treppe vom selben Mann gefunden. Gut, seien wir mal ehrlich, das ist wirklich, passiert wohl nicht vielen Menschen. Die Ähnlichkeit der zwei, die ist, ja, sie sehen sich auf jeden Fall ähnlich. Ich habe euch auch dazu ein Bild in Instagram hochgeladen. Mein Account ist @deepdarkhourspodcast. Einfach mal reinschauen, dann könnt ihr euch das auch mal genauer ansehen, ob sie sich wirklich ähnlich sehen oder nicht. Da der Vorfall jedoch als Unfall eingestuft war, gab es dann gar keine weiteren Ermittlungen um Elizabeths Tod. Um mehr zu erfahren, benötigte man eine Exhumierung von Elizabeth. Und dies ging natürlich nur mit der Einverständniserklärung von Margaret und Martha und ihrer Schwester Candice. Nach langen Überlegungen erteilten dann auch Margaret und Martha die Erlaubnis, obwohl sie erst dagegen waren. Aber sie dachten, so könnten sie dann auf jeden Fall Michael entlasten und stimmen deswegen trotzdem zu. Die Gerichtsmedizinerin Reddish, die auch schon Kathleen untersuchte, sollte nun auch Elizabeth untersuchen und sie entdeckte 7 klaffende Wunden am Hinterkopf, genauso wie bei Kathleen. Bilder von diesem Autopsiefund habe ich euch wieder auf Instagram hochgeladen. Keine Panik, das ist keine echte Leiche, sondern es sind tatsächlich nur Bilder, die nachgestellt wurden. Digital. Und die könnt ihr euch auf jeden Fall, denke ich, anschauen, ohne dass da jemandem schwindelig wird. Die Gerichtsmedizinerin bestimmte daher, dass Elizabeth durch stumpfe Einwirkungen auf den Kopf ermordet wurde. Die Verteidigung stellte nun den Antrag, dass Elizabeths Fall zurückgestellt wird, da die Ermittlungen ja noch gar nicht abgeschlossen sind. Und das Gericht stimmte daraufhin zu und sendete sofort Ermittler zur Aufklärung des Falles dann nach Deutschland. Am 1. Juli 2002 begann nun der Prozess gegen Michael Peterson. Der gilt heute als einer der längsten der Geschichte. Die Ermittler plädierten auf schuldig und zeigten den Geschworenen Bilder von Kathleens Hinterkopf und erzählten, dass dies vermutlich ein Schürhaken war, den sie jedoch bei langem Suchen auch nicht finden konnten. David Rudolph, der Verteidiger von Michael, startete stattdessen mit den Notrufaufnahmen von Michael. Um Michaels guten Charakter aufzuzeigen, erklärte er, wie Michael damals dann selbstlos Margaret und Martha auch aufnahm und versucht halt, ihn menschlich zu erscheinen lassen. Die Anklage rief dann einen Callboy in den Zeugenstand. Dieser sagte aus, er wurde von Michael angeschrieben und sie vereinbarten für den 5. September 2001 ein Date. Michael war in den Mails sehr offen und erzählte von Sex mit einem Sportler von der Uni. Das Date zwischen dem Callboy und ihm fand dann aber nie statt, da der Callboy an dem Tag dann dennoch keine Lust hatte. Strafverteidiger Rudolph geht halt wieder dagegen und legt das Hauptaugenmerk auf andere Passagen der E-Mail-Konversation, in der Michael dann zum Beispiel auch erzählt, wie glücklich verheiratet er ist und wie sehr er Kathleen liebt und dass mehr als Sex da nie entstehen könnte. Also alles in allem versucht er halt die Verteidigung immer wieder, ihn menschlich zu erscheinen und liebenswürdig, während die Ermittler halt immer darauf pochten, was für schlimme Sachen er getan hätte. Kathleens Schwester Candace ist der Meinung, dass Kathleen nie akzeptiert hätte, dass Michael mit Callboys etc. anbandelt, während er aber sagt, doch, die wusste es und es hat sie nicht gestört, wir waren einfach seelenverwandt. Gibt halt viele Ungereimtheiten. Im Laufe des Prozesses wurde dann auch der Blutspurexperte Dwayne Deaver von den Ermittlern eingestellt und machte diverse Tests. Sie haben zum Beispiel den Treppenaufgang nachgestellt und haben dann auch Sachen eingeschlagen, um zu schauen, ob die Blutspuren mit denen am Tatort vergleichbar sind. Durch im Stehen mit einem langen Gegenstand auf eine Person einschlagen und danach wieder ausholen, müssten nun eigentlich Blutspritzer an der Decke zustande kommen. Die waren allerdings nicht da. Laut Ermittlungen soll Michael über ihr gestanden haben und auf sie eingeschlagen haben. Auf Kathleens Hose wurde ein Schuhabdruck von Michael gefunden und dieser soll darauf schließen, dass er versuchte, sie runterzuhalten, während er zuschlug. Die Verteidigung stellte daraufhin dann einige Fragen und Deaver wusste nicht immer Antworten. Es schien, als hätte Deaver alles irgendwie ausprobiert, um solche Blutspritzer zu erzeugen, was aber nicht der logische Hergang der Tat sein könnte. Rudolph fragte dann auch, warum Deaver nicht das Shirt von Michael geprüft hätte. Denn klar, wenn er über ihr stand, müssten da ja auch Spuren dran sein. Laut Deaver hätte er dies aber mit UV getan. Das war für alle irgendwie überraschend, denn in keinem der Berichte wurde dieser Test festgehalten. Dieser soll sich nun angeblich bei der Staatsanwalt befinden, wurde dort aber nie gefunden. Laut Deaver war das Ergebnis, dass auf dem T-Shirt nichts gefunden wurde. Und daher fragte Rudolph, wie das denn sein kann. Klar, wenn Spritzer entstehen beim Einschlagen auf Kathleen, dann kann das T-Shirt nicht lupenrein sein. Also stimme ich auch irgendwo zu. Ja, wo sind die Blutspritzer hin? Also entweder hat es ein anderes T-Shirt angezogen oder aber ja, irgendwie kann die Theorie nicht ganz stimmen. Die Verteidigung versuchte nun genau dieses Argument mit dem T-Shirt rausstreichen zu lassen. beziehungsweise normalerweise wäre sie rausgestrichen worden, weil alle im Vorfeld über alle Tests aufgeklärt sein müssen und um alle Beweisstücke. Und da nicht festgehalten wurde, dass das T-Shirt auch überprüft wurde, hätte die Aussage normalerweise gestrichen werden können. Aber das machte der Richter nicht. Der Verteidiger Rudolf versuchte dann weiterhin zu argumentieren, dass zu einem Kampf schwere Verletzungen zählen, wie Schädelfrakturen, innere Blutung etc. Und holte daraufhin 257 Fälle von North Carolina hervor und fragte, warum weder ein Hirntrauma noch Schädelbruch oder ähnliches vorlagen, obwohl in allen vergleichbaren Fällen mindestens eines davon der Fall war. Gerichtsmedizinerin Reddish, die einen Mord für wahrscheinlich hielt, wusste darauf leider keine Antwort. 22. August 2003 gibt der Richter bekannt, dass der Fall Elizabeth Radcliffe nun abgeschlossen ist und für den Prozess doch zugelassen wird. Viel geredet wird aber nicht mehr über Elizabeth. Ich denke, es ist einfach für die Geschworenen schon Anreiz genug, von einem Mord auszugehen, wenn du zwei identische Fälle hast, beziehungsweise zwei ähnliche Fälle. Dr. Henry Lee, der Blutspurenexperte, sollte nun untermauern, dass der Tod Kathleens ein tragischer Unfall war. Dr. Henry Lee führte vor dem Prozess jedoch ein 40-minütiges Interview, in dem er immer wieder sagte, da war viel Blut. Also dieses, da war viel Blut, ist halt auch so eine Aussage, ja, es war viel Blut, sehr, sehr viel Blut für einen Treppensturz. Er blieb generell sehr objektiv, er sagte nichts zu seiner Theorie, die erzählte er dann erst in der Verhandlung. Er ginge davon aus, dass Kathleen mehrfach gestürzt sei, sie sei die Treppe heruntergestürzt und soll versucht haben, sich an den Wänden festhaltend wieder aufzurichten. Und sie soll wohl währenddessen in den Mund gelaufenes Blut wieder ausgehustet haben. Er präsentierte dies auch anhand eines Whiteboards und Ketchup, den er auf das Whiteboard hustete. Die Ähnlichkeit zum Tatort war dann verblüffend, also es sah auf jeden Fall ähnlich aus, die Spuren. Die Frage, ob er einen Mord ausschließen könnte, verneinte er jedoch, gab aber zu bedenken, dass er von einem Unfall ausgeht. Die Autopsie zeigte jedoch wiederum, dass Kathleen kein Blut eingeatmet hatte. Die Hustenmethode muss also, wenn dann, wirklich nur im Mund stattgefunden haben, was sehr unwahrscheinlich ist, aber es kann sein. Die Kläger gingen weiterhin von einem Schürhaken als Mordwaffe aus. Wir erinnern uns zurück, Candice, die Schwester von Kathleen, hatte einen Schürhaken verschenkt und dieser war bei den Ermittlungen dann unauffindbar. In den Gerichtsverhandlungen steht dann plötzlich Verteidiger Rudolf auf und zieht einen in Folie eingepackten Schürhaken hervor. Dieser wurde an einem Samstagmorgen um 2 Uhr von einem Sohn von Michael gefunden. Er stand einfach im Keller, angelehnt an einer Wand. Wer hätte das gedacht? Die Polizei hatte mehrmals das Haus vergeblich untersucht, wisst ihr ja jetzt auch. Und aber der Schürhaken stand im Keller mit Spinnenweben und Staub. Verwertbare Fingerabdrücke gab es darauf nicht. Frage ist jetzt, war das nun der echte Schürhaken und ein Beweis für die Unfalltheorie? Oder war dieser Schürhaken einfach nachgekauft und dort platziert worden? Zudem die Spitze des Schürhakens zum Herausziehen von Holzscheiten fehlte. Wo war die jetzt hin? Der Schürhaken war innen hohl, um als Blasrohr zum Entfachen der Glut zu dienen. Und durch diese leichte, innen hohle Ausführung müsste nach solchen Schlägen der Schürhaken eigentlich verbogen sein. Aber der ist komplett unbeschädigt, weist keinerlei Blutspuren auf, keine Fingerabdrücke, nichts. Nach 54 Verhandlungstagen war die Beweisaufnahme dann endlich abgeschlossen. Beide Seiten kommen zum Schlussplädoyer. Die Ankläger gehen explizit nochmal auf die fehlende Spitze am Schürhaken ein, genauso auch darauf, dass Michael bisexuell ist und ob Kathleen das wirklich wusste und akzeptierte, dass er nebenbei mit Männern anbandelte. Die Verteidigung brachte dann erneut hervor, dass der Schürhaken immer da war und auch keine Mordwaffe war. Ebenfalls teilten sie mit, dass das Motiv fehlte. Und nach 4 Tagen kommt die Jury zu einem Urteil. Die Jury befand ihm des Mordes schuldig und Peterson bekam eine lebenslange Haftstrafe Und so fand der Prozess dann nach 2 Jahren ein Ende. Trotz Urteil blieben Fragen offen. Wenn es Mord war, was war die Tatwaffe und wo war diese? Was war das Motiv für die Tat? 2009 erhielt Michael dann aus dem Gefängnis ein Interview, was in der tragischen Nacht passierte. Er bleibt weiterhin bei der Theorie, dass Kathleen die Treppe herunterfiel. Anwälte arbeiteten nach wie vor auf Hochtouren und wollten immer wieder einen neuen Prozess starten. Ihre Anträge wurden jedoch alle abgelehnt. In den Beweismitteln entdeckten sie zum Beispiel eine Notiz vom 2. September 2003 von Larry Mitchell. Mitchell wohnte in der Nachbarschaft von Michael und Kathleen und fand am Morgen von Kathleens Tod einen Radmutterschlüssel in seinem Vorgarten und packte diesen einfach weg, weil er sich null daran, ja, nichts dabei gedacht hat halt. Erst später ist ihm eingefallen, dass dieser im Zusammenhang mit Kathleens Tod stehen könnte und meldete dies auch der Polizei. Aber keiner hat das je genauer unter die Lupe genommen. Die Verteidiger glauben, dass dieses Beweisstück absichtlich im Verborgenen gehalten wurde. Am Radschlüssel fand man weder Blut noch Sonstiges. Kathleen wurde damit nicht getötet. Dies war erneut ein Rückschlag für die Anwälte. Also es wurde neu aufgerollt und der Schlüssel nochmal untersucht. Festgestellt werden konnte gar nichts. Larry Pollett, der direkte Nachbar von den Petersons, ist von Beruf Strafverteidiger und dieser wurde von seiner Sekretärin gefragt, ob er denn diesen Obduktionsbericht von Kathleen auch mal gelesen hatte. Hatte er bis dato nicht und dieses tat er dann. Er las, dass die Schnittwunden im Gesicht alle einen 6,5 mm Durchmesser ungefähr hatten. Das sind doch sehr, sehr gleichmäßige Wunden für Schläge auf den Hinterkopf. Poland wurde daraufhin aufmerksam und suchte mehrere Informationen. In Kathleens linker Hand befanden sich eigene Haarsträhnen. Die Besonderheit an diesen Haarsträhnen war aber, dass die Haare blutige Feder enthielten. Poland untersuchte daraufhin auf eigene Faust dieses Beweisstück und die Federn stammen wohl von einer Eule. Die Wunden am Hinterkopf könnten auch durchaus von Eulenkrallen stammen, hatten sie dann herausgefunden. Und Poland geht wirklich stark davon aus, dass Kathleen von hinten von einer Eule angegriffen wurde und tiefe Wunden erlitten hat. Auch Ornithologen bestätigen, dass das möglich ist, dass es Eulen gibt, die Menschen angreifen. Es gab wohl schon mehrere Angriffe. Und so ging man davon aus, dass sie von einer Eule attackiert wurde, dadurch aufhin stark blutete und dadurch, dass sie halt sowieso schon Alkohol und Beruhigungstabletten intus hatte und nur Flipflops anhatte, wurde es wohl ein bisschen schwerer zu laufen. Und gerade wenn da Blut ist, könnte man ausrutschen. Und das ist die Erklärung, wie sie die Treppe runterfiel. Jedenfalls laut denen. Man versuchte dann auch auf jeden Fall wegen dieser Sache den Antrag, stellte den Antrag, das Verfahren wieder zu eröffnen. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Waren halt also jetzt schon mal 2 Versuche, von denen ich euch berichtet habe, wie sie versuchten, da wieder dran zu kommen, aber es wurde immer wieder abgewiesen. 2010 finden die Anwälte von Michael dann aber einen Mordfall, in dem der Täter vermutlich auch zu Unrecht verurteilt wurde. Der Fall ist September 91. Da wurde eine Frau ermordet aufgefunden und 30 Meter entfernt fand man einen SUV im Schlamm steckend. Am nächsten Morgen will dann der 28-jährige Taylor sein Auto aus dem Dreck holen und merkt, dass dort alles abgesperrt ist. Er gibt zu, dass er abends alkoholisiert und unter Drogen stehend den Wagen im Dreck festgefahren habe. Und dadurch, dass der Wagen so nah am Tatort war, war Tyler einfach der Hauptverdächtige. Tja, falscher Ort, falsche Zeit. Im Prozess gab es dann lediglich eine einzige Spur gegen ihn. Und das war eine Substanz an seinem Auto. Diese soll laut Experten dann auch Spuren von Blut enthalten haben. Nach 6 Verhandlungstagen lautet dann das Urteil der Jury schuldig und Gregory Taylor war schockiert, geht dann halt leider ins Gefängnis. Damit abfinden möchte er sich aber nicht. Er untersuchte deswegen unermüdlich nach Wegen, ein neues Verfahren zu erhalten und von 2008 dann die Unschuldskommission, bei denen er sich meldete. Diese nahmen sich den Fall dann erneut an und fanden heraus, dass die Substanz an seinem Auto kein Blut war. Es stellte sich heraus, dass diese Ermittlung von Dwayne Deaver gemacht wurde. Das war derselbe Blutspurenexperte wie in Michaels Fall. Und Deaver hatte die Substanz getestet und Spuren von Blut gefunden. Er testete dann aber diese Blutspur erneut und fand heraus, dass das Blut nicht menschlichen Ursprungs ist. Das schrieb er aber nicht so in den offiziellen Bericht. Und als das nun ans Licht kam, wurde Taylors Fall von drei Richtern erneut aufgerollt. In der Anhörung musste Dwayne Deaver erneut aussagen und teilte mit, dass er nicht mit Bestimmtheit sagen könne, dass dies Blut war. Im Februar 2010 wird Taylor dann als schuldig deklariert. Nach der Aussage von Dwayne Deaver wird dann die komplette Justiz in North Carolina aufmerksam und Generalstaatsanwalt Roy Cooper ordnet die Untersuchung von rund 15.000 Laborberichten aus der Zeit von 1987 und 2003 an. Daraufhin stellen sie fest, dass in hunderten Fällen die Blutanalysen manipuliert wurden. Einige stechen da krass hervor, andere schwimmen so im Pool mit. Und im Februar 2010 wird Taylor deswegen als unschuldig deklariert. Nach der Aussage von Dwayne Deaver, war ja wie gesagt da das Blut und das war es dann nicht. Deswegen wird er entlassen. Weiterhin stellen sie fest, dass 5 besonders schwere Manipulationssachen aus Dwayne Deavers Schuld kamen. Daher haben dann die Verteidiger von Michael Peterson einen Hoffnungsschimmer gesehen. Und Rudolph forderte dann eine Verfahrenswiederaufnahme an, wegen Deavers Aussage. Deavers behauptete zum Beispiel auch über 500 Fälle untersucht zu haben und in Wirklichkeit waren es, ihr werdet lachen, 54 Stück. ist nur ganz leicht geflunkert, also die, ich sag mal, knapp 450 mehr. Mein Gott, was macht das schon an Erfahrung aus? Am 14. Dezember 2011 entschied dann der Richter, dass Michael Peterson einen neuen Prozess bekommt und entließ ihn mit einer Kaution von $300.000 nach Hause in den Hausarrest mit elektronischer Fußfessel. 2004 zog sich Michaels langjähriger Anwalt David Rudolph dann tatsächlich zurück, weil er nicht weiter pro bono für ihn arbeiten könne. Und Peterson erhielt daraufhin dann einen Pflichtverteidiger. Dieser Pflichtverteidiger war Mike Klinkosom. Das ist der Anwalt, der auch tatsächlich Gregory Taylor damals vertreten hat, wo es ja auch die Probleme mit Dwayne Deaver und der Blutspurenanalyse gab. Bei Prozessvorbereitung stellten die Kläger dann fest, dass einige Beweismittel nun unbrauchbar waren. Also klar, wenn ein Fall neu aufgerollt wird, müssen auch die Beweismittel neu getestet werden. Und die waren aber leider unbrauchbar, denn die Beweismittel wurden zwischenzeitlich einfach geöffnet. Wie zum Beispiel die Kleidung von Michael und Todd Peterson aus der Todesnacht. Und so konnte die Verteidigung die Blutspuranalyse von Dwayne Deaver nicht erneut testen lassen. Und damit stand die Chance auf Freispruch eigentlich sehr hoch. Aber die Staatsanwaltschaft, die wäre nicht die Staatsanwaltschaft, wenn ihr nicht noch was Kluges einfällt. Nämlich bietet sie Michael einen Alford Plea, also ein Alford Plädoyer an. Bei diesem Alford Plea erkennt der Angeklagte an, dass die Beweise gegen ihn so erdrückend sind, dass sie zu einem Schuldspruch führen könnten. Und er akzeptiert einfach eine vermilderte Strafe, bekennt sich jedoch nicht richtig schuldig. Am 24. Februar 2017 ist es dann soweit. Michael tritt vor den Richter und bekennt sich schuldig im Sinne vom Alford Plea. Candace, Kathleens Schwester, hält daraufhin noch eine sehr emotionale Abschlussrede, in der sie erneut erklärt, dass sie ihn für schuldig hält. Und die Strafe von Michael Peterson, die war zu dem Zeitpunkt nach Alford Plea schon verbüßt. Und er war nun sofort ein freier Mann, das nach 13 Jahren. Mittlerweile lebt Michael in einer kleinen Wohnung, in engerem Kontakt mit seinen Kindern und arbeitet an einem weiteren Roman. Das war im Endeffekt schon der heutige Fall. Was sagt ihr dazu? Ist Michael schuldig oder nicht? Könnte es auch die Eule gewesen sein? Oder einfach nur ein Sturz? Oder hat sich irgendjemand doch Zugang zu dem Haus verschafft und man hat nur keine Einbruchsspuren gefunden? Wenn es Michael war, wie hat er es gemacht? Welche Tatwaffe kommt für euch in Frage? Was genau sagt ihr generell zu der Verhandlung? Ist die fair passiert? Welche Indizien sprechen für, welche gegen ihn? Und was sagt ihr dazu, dass die war einfach sämtliche Blutspurenergebnisse gefälscht hat? Bitte lasst es mich gerne wissen. Ich bin wirklich super gespannt auf euer Feedback. Meldet euch entweder über Instagram an @deepdarkhourspodcast oder aber auch gerne per E-Mail an deepdarkhours@gmx.de. Ich freue mich ebenso über komplett jedes Feedback, was ihr zu meinem neuen Podcast habt. Ja, ich weiß, er ist nicht super professionell. Ich habe das Projekt jetzt erstmal gestartet. Ich möchte mal schauen, wohin das geht. Klar, die Technik ist nicht so super und vielleicht bin ich auch nicht so gut im Reden. Deswegen gebt mir euer Feedback, bin sehr gespannt darauf. Freue mich zudem über jeden Like und auch jeden Abonnenten. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und seid gespannt auf den nächsten Fall von Deep Dark Hours.